ARD. Es lebte also einst in Arezzo ein reicher Mann namens Tofano. Dem wurde eine wunderschöne Dame zur Frau gegeben, die Monna Ghita hieß, und der er, ohne zu wissen warum, bald eifersüchtig zu begegnen begann, was in ihr Unmut auslöste, als sie es merkte.
Dieser Unmut hat Folgen, wie man in einem der großen Bücher der europäischen Literaturgeschichte erfahren kann, im Decameron, der Sammlung von 100 Novellen von Giovanni Boccaccio, entstanden im 14. Jahrhundert. Man kann dieses Werk jetzt in einer neuen Übersetzung lesen, entdecken oder auch wiederentdecken. Sie stammt von Luis Rubi.
10 junge Leute verlassen die Stadt Florenz und beschließen, einander Geschichten zu erzählen. Sie wollen sich der Pest und der Situation drumherum, dem gesellschaftlichen Verfall, entziehen.
Wie sie nun ein Stück geritten waren, mittlerweile klatschnass und von den Spritzern, die ihre Klepper mit den Hufen aufwirbelten, reichlich von Schlamm besudelt, was bei niemandem zu einem ehrenvollen Auftritt beizutragen pflegt, klarte es ein wenig auf und sie begannen nach längerem Schweigen sich zu unterhalten.
Ein kleiner Streifzug durch einen großen Kosmos von Geschichten, durch das Decameron von Giovanni Boccaccio im Podcastbuch Gefühl mit Nils Beintger. Das große Buch mit 10x10 Novellen entstand in der Mitte des 14. Jahrhunderts, in der Zeit des Übergangs vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit, in der Renaissance. Giovanni Boccaccio erzählt von 10 jungen Menschen, die der verheerenden Pest in Florenz entfliehen, und er bringt sie selbst zum Erzählen. Das Decameron oder auch Decamerone, zu Deutsch das 10-Tage-Werk, wurde immer wieder auch ins Deutsche übersetzt. Gerade ist die jüngste Übersetzung erschienen. Sie stammt von Luis Rubi, der in München lebt und arbeitet. Von ihm wollte ich zunächst wissen, was ihm dieses große Buch ganz allgemein bedeutet.
Ich hatte jetzt das Glück, in den letzten Jahren beim Übersetzen das nochmal ganz anders kennenzulernen. Man liest ja ein Buch mehrfach, wenn man es übersetzt, und es bedeutet mir insofern jetzt andere und neue Dinge noch als vorher. Die ersten Begegnungen waren im Prinzip, ja, so Keimzellen für Weiteres. Heiterkeit war ein Thema, Klangreichtum, Feier der Sprache wurde mit der Zeit ein zweites. Das hat sich sehr vertieft und immer wieder die Sprache, aber auch, was sagt einem das Miteinander? Es ist eine Gesprächssituation, 10 junge Leute verlassen die Stadt Florenz und beschließen, einander Geschichten zu erzählen. Sie wollen sich der Pest und der Situation drumherum, dem gesellschaftlichen Verfall, entziehen. Was machen die daraus? Wie machen die das? Wie gehen sie mit Konflikten um? Und die einigen sich auf Themen, die regieren reihum als König oder Königin eines Tages. Und die haben Regeln, aber diese Regeln sind nicht starr. Und das gefällt mir wahnsinnig gut. Davon ist mir was geblieben, das hatte ich damals zu Schulzeiten oder als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Im Ganzen ist mir das nicht aufgefallen, aber mittlerweile gewinnt das für mich an Bedeutung. Dieses Jonglieren zwischen Regelhaftigkeit und Abweichung, die Freiheit, die auch irgendwie durchschaut. Ja.
Inwiefern hat das denn Ihre Arbeit in der Übersetzung dieses großen Textes auch geprägt, dieses ja auch Spiel mit Regeln?
Das ist eine interessante Parallele. Genau, man möchte ja immer dem Original treu sein oder ihm gerecht werden. Das kann man kaum in der Wörtlichkeit machen, aber es soll doch auch nicht beliebig sein. Und da handelt man mit sich selber und mit anderen Beteiligten aus, wo Freiräume sind oder wo es vielleicht auch wichtig ist, sich mal zu lösen. Also andere Beteiligte, in erster Linie natürlich der Verleger, in dem Fall Horst Lauinger, der auch die Redaktion übernommen hat, aber auch Leute aus dem Kollegenkreis, mit denen ich im Gespräch und im Austausch war in der Zeit. Und immer wieder natürlich so eine Art von Selbstvergewisserung oder Selbstbefragung. Was sind die Grundlinien der Übersetzung und wo gilt es mal abzuweichen oder was verändert sich im Laufe der Zeit? Also gerade was den Klang angeht, da musste man sich Freiheiten auch erlauben können. Beispielsweise mal auf Deutsch zu reimen in der Prosa, das passiert im Original sehr ausgiebig. Da auf Deutsch das zu tun, wo eine Chance sich dazu bietet, weil nicht immer, wo es auf Italienisch passiert, ich auf Deutsch was finde, was dazu gut passt. Und man will ja da nichts vom Zaun brechen oder übers Knie brechen. Die Klangebene war sicherlich was für Freiheiten. Oder auch Witz. Es geht sehr viel um Schlagfertigkeit, darum, dass Leute einander, sei es wohlwollend, auf den Arm nehmen oder auch relativ üble Streiche spielen, oft eben auch übersprachliche Verhaltensweisen. Und da, wo es um gewitzte Antworten geht, muss man auch sehen, welche Chancen man nutzen kann. Das ist, glaube ich, im Wesentlichen im Bereich des geschmeidig freien Umgangs mit dem Original.
Sie haben ja überhaupt auch daran erinnert, dass der Text von einer großen Heiterkeit durchdrungen ist. Letizia, das Wort findet sich in Variationen mit Wortstamm viele, viele Male im Text. Und vielleicht ist das auch eine Dimension, die wir auf diesen großen Text, diese Novellen, die an 10 Tagen reihum von diesen 10 jungen Menschen, 7 Damen, 3 Herren erzählt werden, als Königin und König gar nicht so präsent. War diese Heiterkeit auch eine besondere Entdeckung für Sie in der neuen Auseinandersetzung?
Die Heiterkeit war mir tatsächlich beim allerersten Mal, als mir das Buch Dekameron begegnete, aufgefallen im Schullesebuch bei uns in der 8. und 9. Klasse. Die Falkennovelle, wie sie Paul Heise genannt hat, hier an dieser Stelle wäre ich auch erwähnenswert, da verarmt ein Edelmann, der sich in eine verheiratete Dame verliebt hat, der verausgabt sich tatsächlich im Versuch, ihr zu gefallen und geht aufs Land hinaus, auf sein letztes kleines Landgut. Man muss sich natürlich vorstellen, das ist nicht, was man heute unter Armut versteht. Das ist eine Armut im Verhältnis zu seinem gesellschaftlichen Stand und zu der Lebensform, die er eigentlich betrieben hat und sich gewünscht hat. Das geht nicht mehr, also zieht er sich zurück. Und wird dort von ihr irgendwann mal aufgesucht, aus einem Grund, den er nicht weiß. Nämlich, weil ihr Sohn, sie ist mittlerweile verwitwet, und der Sohn im heranwachsenden Alter hat dort draußen den Protagonisten Federico degli Alberighi kennengelernt und findet dessen Jagdfalken ganz toll und wünscht sich eigentlich, den zu besitzen. Darum zu bitten, kommt Monna Giovanna zu ihm, sagt ihm das aber natürlich nicht sofort, sondern das ganze gesellige und gesellschaftliche Spiel setzt ein, sie speisen zusammen, sie will bei ihm speisen, sagt sie ihm, und dann kommt er in eine ganz schwierige Lage, weil er nichts hat, was er ihr vorsetzen kann. Also setzt er ihr letzten Endes den Jagdfalken vor, sie verspeist ihn, ohne zu wissen, was sie vor sich hat, und als sie sich schließlich verabschieden möchte, sagt sie, warum sie eigentlich gekommen ist, bringt ihre Bitte vor, und er kann dem nicht entsprechen. Das ist jetzt sicher viel zu ausführlich erzählt.
Gerne ausführlich erzählen.
Es gibt also eine verschiedene Elemente von Tragik, dass ihr Mann stirbt, dass ihr Sohn erkrankt, wie er meint, vor lauter Begierde diesen Jagdfalken zu haben, dass der Edelmann nicht so leben kann, wie er möchte, und dort draußen irgend so ein unstandesgemäßes Dasein fristet. Und dann, dass dieses Missgeschick oder Unglück passiert und er ihrer Bitte nicht entsprechen kann, wo ihm das doch so viel bedeuten würde. Er sagt ihr das und sie verabschiedet sich, und ihr Sohn stirbt tatsächlich. Ob es daran liegt, dass er den Falken nicht kriegen kann, oder an was anderem. So ist sie also letzten Endes ganz frei, kann man sagen. Ihre Brüder möchten, wollen, fordern, dass sie sich neu verheiratet. Und dann sagt sie, eigentlich würde sie es bevorzugen, nichts mehr in die Richtung zu tun, aber wenn sie einen Mann nimmt, dann bestimmt Federico degli Alberighi. Und dann sagen die Brüder, du bist doch wahnsinnig, diesen armen Schlucker, was willst du denn mit dem? Worauf sie erwidert, und das ist ein klassisches Beispiel für diese Schlagfertigkeit, lieber ein Mann ohne Vermögen als ein Vermögen ohne Mann. Und das passiert dann tatsächlich auch. Und dann, für mich vollkommen unverständlich bis heute eigentlich, also nicht tief verstehbar, heißt es, die beiden führen quasi ein glückliches Leben, er als besserer Verwalter seines Vermögens und glücklich zusammen. Dass der Sohn gestorben ist, kommt praktisch nicht mehr weiter vor. Die Tragödie verschwindet so ein bisschen, aber sie verschwindet auch hinter der Entschlossenheit, dem eigenen Willen nachzuleben, und auf eine Weise, wo irgendwie die Verhältnisse unter denen, die noch da sind, stimmen. Ich weiß nicht, das ist wirklich, glaube ich, also ich kann ihm nicht wirklich auf den Grund gehen, aber ich merke, da ist was, was mich anspricht. Und das habe ich eben damals als Schüler auch schon irgendwie gespürt. So ging das mit der Heiterkeit los. Und ich weiß nicht, ich nehme es so ein bisschen wie einen Koran im Zen oder sowas. Was ist mit Heiterkeit? Ja, da, wo es nicht unbedingt nahe liegt. Oder wo ist sie auf einmal, obwohl man es nicht erwartet? Das kann man, glaube ich, in dem Buch an verschiedenen Stellen merken.
könnte man dann generell sagen, und es ist sehr schön, dass Sie diese frühe Begegnung sozusagen auch dahingehend mitnehmen können und diesen ganzen großen Text zu übersetzen. Aber könnte man auch sagen, dass generell über dieses ganze Werk, das versucht auch das Leben auf eine gewisse Weise zu feiern in einer Situation, in der so viel Leben eben auch durch Krankheit, durch Tod verloren geht?
Ganz bestimmt. Es wird ja ausgiebig am Anfang des Dekamerons geschildert, wie die Situation in der Stadt ist, wie die sozialen Bindungen sich auflösen, Eltern und Kinder und sonstige enge Verwandte sich voneinander abwenden oder niemand sich mehr um die anderen kümmert. Auch die Stadt praktisch keine Ressourcen mehr hat, wie man heute sagen würde. Also alles, was an Dienstleistungen und dann an Infrastruktur aufrechterhalten werden müsste, zum Beispiel zu Bestattungen, ist stark reduziert. Es funktioniert nichts mehr so, wie es sollte. Und es sterben die Leute wie die Fliegen. Und das drückt auch auf diejenigen, die überleben. Und die wollen nicht nur sich vor der Krankheit schützen. Das wollen sie natürlich auch, als sie die Stadt verlassen. Sie wollen sich auch vor dieser Bedrückung schützen oder dem etwas entgegensetzen. Vielleicht ist das Entgegensetzen besser noch, was Aktives. Natürlich sind das auch hochprivilegierte Leute. Die haben Landgüter, die haben Bedienstete, die müssen sich um nichts kümmern, was das Alltagsleben betrifft. Aber sie machen auch was draus und machen sich's auch nicht irgendwie speziell leicht, wollen immer ein Gleichgewicht finden. Es soll ehrenhaft zugehen. Es ist für die Gesellschaft vollkommen ungewöhnlich, dass Männer und Frauen, die nicht verheiratet sind, miteinander in so einer freien Weise umgehen. Und da legen sie großen Wert darauf, dass das alles seine Ordnung hat. Aber es ist nicht nur oberflächlich mit dem Ehrenhaften. Es ist auch schon das Aufeinander-Eingehen und beispielsweise, an einem Tag ist einer der Männer König und gibt das Thema vor, der ein relativ harsches Thema haben will mit ungünstigem Ausgang. Das widerspricht eigentlich der Vorstellung, das Heitere zu suchen und natürlich diesem grundsätzlichen Impuls, nichts Bedrückendes zu haben. Was macht also eine der Damen? Sie sagt jetzt, haben wir doch Geschichten gehört, die uns eher aufs Gemüt schlagen. Ich werde mich schon an dein Thema halten, aber ich mache das ein bisschen anders. Und zwar so, dass auf einmal wieder eine Leichtigkeit reinkommt. Das ist so eine ganz typische Bewegung für diese Leute, für das, was die suchen und miteinander versuchen.
Luis Rubi im Gespräch über seine Neuübersetzung von Giovanni Boccaccios Dekameron. Erschienen in einer toll gestalteten Ausgabe im Manesse Verlag. Die 10 Erzählerinnen und Erzähler sind jeweils für einen Tag Königin oder König, geben ein großes Thema für die Geschichten vor und bestimmen, in welcher Reihenfolge wer erzählt. Die Königin des 6. Tages ist Elissa. Sie selbst erzählt von Guido Cavalcanti, einem Philosophen aus Florenz, wie er mit einer gewitzten Bemerkung auf ehrenhafte Weise einige Ritter beleidigt, die ihn überrumpelt hatten. Es liest Laura Mehr.
Als die Königin sah, dass sich Emilia ihrer Geschichte entledigt hatte und kein anderer mehr übrig blieb außer ihr, mit Ausnahme des einen, dessen Vorrecht es war, als Letzter zu erzählen, begann sie zu sprechen wie folgt. Obwohl mir heute, anmutige Damen, von euch mehr als 2 Geschichten vorweggenommen wurden, die ich zu erzählen gedachte, ist mir doch noch eine geblieben, die ich zum Besten geben kann und deren Ende einen Spruch enthält, wie uns vielleicht noch kein sinnreicherer berichtet wurde. Ihr müsst also wissen, dass es in unserer Stadt in vergangenen Zeiten überaus schöne und löbliche Gebräuche gab, von denen heute, dank der Gier, die in Florenz zusammen mit den Reichtümern gewachsen ist und jene Sitten sämtlich vertrieben hat, nichts mehr geblieben ist. Darunter war der Brauch, dass sich die Adligen aus den Stadtvierteln an verschiedenen Orten von Florenz zu geselligen Runden versammelten, wobei darauf geachtet wurde, dass die Beteiligten gebührend für ihre Unkosten aufkommen konnten. Und so lud heute der eine, morgen der andere und so der Reihe nach alle zur Tafel, an jeder an dem ihm zugewiesenen Tag für die gesamte Runde, wobei oftmals Edelleute von auswärts ehrenvoll bewirtet wurden, die zufällig in die Stadt kamen und andere Mitbürger auch. Des Weiteren kleideten sich mindestens einmal im Jahr alle einheitlich und ritten an den hohen Feiertagen zusammen durch die Stadt. Und manchmal veranstalteten sie Waffenspiele, vor allem zu den wichtigsten Festen oder wenn die heitere Kunde von einem Sieg oder etwas Vergleichbarem in die Stadt gelangte. Eine dieser geselligen Gruppen stand unter der Führung von Messer Beto Brunelleschi. Und er und seine Gefährten hatten sich sehr darum bemüht, Guido di Messer Cavalcante de Cavalcanti als Teilnehmer zu gewinnen. Und das nicht ohne Grund. Denn nicht nur war dieser einer der vortrefflichsten Logiker, die es auf der Welt gab, und ein herausragender Naturphilosoph, Eigenschaften, um die sich die gesellige Runde wenig scherte, sondern auch ein höchst anmutiger, gesitteter und sehr beredter Mann, der sich auf alles, was er sich vornahm und was sich für einen Edelmann ziemte, besser verstand als jeder andere. Überdies war er steinreich und wusste diejenigen, die ihm dies wert zu sein schienen, in allem zu ehren, was man sich nur vorstellen kann. Doch Messer Beto war es nie gelungen, ihn zur Teilnahme zu überreden, was nach seiner Ansicht und der seiner Gefährten daran lag, dass Guido bei seinen philosophischen Betrachtungen die Menschen manchmal völlig aus dem Blick verlor. Und weil er es in einigem mit den Epikureern hielt, wurde auf den Straßen gemunkelt, sein Grübeln diene nur dazu, einen Beweis dafür zu finden, dass Gott nicht existiere. Da geschah es eines Tages, dass Guido, als er von Orto San Michele über den Corso degli Adimari nach San Giovanni gegangen war, ein Weg, den er häufig nahm, vorbei an den großen Marmorsarkophagen, die heute in Santa Reparata stehen, und gerade zwischen den Porphyrsäulen, den Sarkophagen und der verschlossenen Porta, die San Giovanni hindurchging, da kam Messer Beto mit seiner geselligen Runde über die Piazza di Santa Reparata geritten, und als sie Guido zwischen den Grabmälern sahen, sagten sie, dem wollen wir ein wenig zusetzen. Und so gaben sie ihren Pferden die Sporen und preschten auf ihn los, wie zu einem spaßhaften Überfall, fast ehe er sich's versah. Und dabei riefen sie, Guido, du weigerst dich, Teil unserer geselligen Runde zu werden. Aber wenn du am Ende herausfindest, dass Gott nicht existiert, was hast du dann gewonnen? Da sagte Guido, der sich von ihnen umstellt sah, ohne zu zögern, ihr Herren, in eurem Hause könnt ihr mir sagen, was euch belebt. Damit stützte er sich auf einen dieser großen Sarkophage, stieß sich in all seiner Leichtigkeit ab und schwang sich auf die andere Seite, wo er ihrer Umzingelung ledig seiner Wege ging. Die Reiter starrten sich entgeistert an und redeten dann darauf los, was für ein kopfloser Mensch das sei, und seine Antwort ergebe keinen Sinn. Sie hätten doch mit diesem Ort nicht mehr zu schaffen als jeder andere Bürger von Florenz, und Guido wiederum nicht weniger als sie. Da sprach Messer Beto, kopflos seid ihr, wenn ihr nicht verstanden habt. Er hat euch auf ehrenhafte Weise mit ein paar Worten die größte Beleidigung der Welt hingeworfen. Wenn ihr es nämlich recht betrachtet, so sind diese Sarkophage die Häuser der Toten, die dort zur Ruhe gebettet werden und wohnen. Dass das unser Haus sei, sagt er, um uns zu zeigen, dass wir und die anderen Unwissenden und Ungebildeten im Vergleich zu ihm und anderen Gelehrten schlimmer als Tote sind. Und deshalb sind wir hier zu Hause. Da verstanden alle, was Guido hatte sagen wollen, und schämten sich und setzten ihm nie wieder zu. Messer Beto aber galt ihnen fortan als feinsinniger Ritter, der vieles verstand.
Eine von 100 Novellen aus dem Decameron von Giovanni Boccaccio, neu übersetzt von Luis Rubi und gelesen hier von Laura Mehr. Das Decameron entstand zu einer Zeit, in der die Bücher noch mit der Hand geschrieben wurden. Das Performative, das Lautlesen, hat für diesen Text eine große Bedeutung. Von Luis Rubi wollte ich wissen, wie sehr ihn die damit verbundene klangliche und lautmalerische Dimension bei der Arbeit an der Übersetzung beschäftigt hat. Welche Rolle spielte es, das zu finden und wiederzugeben?
Das festzustellen war wirklich so fast der stärkste Anreiz für mich, dieses Buch übersetzen zu wollen. Als ich mal vor langer Zeit schon auf Italienisch jemandem daraus was vorgelesen habe, habe ich total gestaunt, dass das so gut geht. Diese alte Sprache und ohne es geübt zu haben als Sprecher, so vortragen zu können und dann auch noch verstanden zu werden von jemandem, der das auch nicht geübt hat. Das hat mich wirklich gewundert. Und dann dachte ich mir, mit dem Text ist irgendwas, was den lauten Vortrag begünstigt. Ich habe natürlich damals gedacht, ja gut, der ist halt sehr kunstvoll und das alte Italienische ist nicht so weit weg vom heutigen, wie ein Mittelhochdeutsch meinetwegen, das man, glaube ich, kaum so behandeln könnte. Aber mit der Zeit ist mir klarer geworden, das hat mit einem Sprechrhythmus zu tun, das hat damit zu tun, dass diese Satzbögen funktionieren. Das hat auch damit zu tun, habe ich dann beim Übersetzen zunehmend gemerkt, dass man atmen kann. Der Text ist so gemacht, dass man tatsächlich den Laut lesen kann und auch gewissermaßen Anhaltspunkte bekommt, wie er gelesen gehört, allein durch die Form des Textes. Und das war so mein Wunsch. Ich habe mir vorgestellt, es wird erzählt in der Fiktion und es wurde damals laut vorgetragen, sicherlich, wie es üblich war. Gab ja auch nicht viele Bücher. Bücher abzuschreiben war ein wahnsinniger Aufwand. Und wer welche hatte, hat es natürlich auch gern geteilt in seinem Umfeld. Kurzum, ich dachte mir, der Text, der will laut gelesen werden. Wie würde sich das auswirken, wenn man das auf Deutsch auch macht? Und das habe ich gesucht, habe das Original im letzten Durchgang laut gelesen, habe das Deutsche sowieso nochmal laut gelesen, wie ich es bei jeder Übersetzung eigentlich mache, um zu merken, ob es wo hakt. Jetzt aber vor allem, um zu sehen, ob das denn überhaupt vom Vortrag her geht und dann wieder dran zu feilen. Das war also die Sache mit dem Vortrag. Klangreichtum, Reime und dergleichen kam noch dazu. Und das ist günstigerweise oft da, wo der Text auch was Besonderes macht, wo was feierlich ist oder wo eine Stelle hervorgehoben werden soll. Da hat man auf einmal in der Prosa 11 Silber, die für die italienische Lyrik eine große Rolle spielen, ähnlich wie Jamben auf Deutsch. Dann versucht man halt mit jambischen Rhythmen zu arbeiten. Da fragt beispielsweise in einer Novelle, das ist die letzte, die Griselda-Novelle, Gualtieri fragt ein junges Mädchen, Griselda, willst du mich als deinen Gatten? Und sie antwortete, ja Herr, ich will. Also da hat man diesen Rhythmus quasi, ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen genau zitiert. Das sind zwei Elfsilber auf Italienisch und ich habe es auf Deutsch auch so versucht zu machen. Das ist ein Glanz, ein rhetorischer Glanz und gleichzeitig was, was wiederum den Vortrag begünstigt.
Ja, und das ist einfach schön eben auch nochmal zu entdecken, dass wir dieses performative Element auch eben stärker berücksichtigen müssen und sollten, ja, also oder das können, dass wir den Text nicht einfach nur lesen, sondern uns ihn eben als lauten Text auch vorstellen. Wie sehr haben Sie auch im Rahmen der Übersetzung, das wäre nochmal so ein bisschen Blick auch auf Ihre übersetzerische Arbeit gucken, dann auch Möglichkeiten gehabt, mit Sprache zu spielen? Also performativ führt ja auch immer zum Spiel, inwieweit konnten Sie eben auch mit Wörtern, auch nicht nur mit Formen, mit Versen, sondern auch mit Wörtern spielen. Im Nachwort erwähnen Sie dieses schöne Wort brühschluckerisch. Aber eben, das sind ja doch auch Worte, die es irgendwo gibt, die man vielleicht wieder aufgreifen kann und eben ja auch dieses Spielerische ermöglichen.
Ja, das ist ein tolles Beispiel, das Sie mir soufflieren. Boccaccio verwendet viele Wörter zum ersten Mal, soweit man es auf Italienisch lesen kann, schöpft Wörter neu. Das ist ein Beispiel dafür. Da ist von der Heuchelei der Geistlichen die Rede und die wird eben mit einem Adjektiv Brodaiola Ipocrisia bezeichnet, die ich als brühschluckerische Heuchelei eben dann wiedergegeben habe. Ich glaube auch nicht, dass dieses Wort auf Deutsch vorher existierte, aber es ist natürlich analog gebildet und hat in der Geschichte einen Zusammenhang. Da ist von Brühe die Rede. Die Geistlichen lassen sich's gut gehen und lassen den Armen noch einen Topf Brühe aus den Resten hinstellen. Und diese brühschluckerische Heuchelei ist also ein kritisches Element und gleichzeitig ein spielerisches Element. Wortspiele an sich sind ja eine wahnsinnige Einladung als Übersetzer. Wenn ein Text mit Sprache spielt, ist es eine Aufforderung und auch in gewisser Weise ein Freibrief, auch zu spielen, so zu spielen, wie dort gespielt wird, nicht irgendwie. Und das hat mir große Freude gemacht. Wenn es Doppeldeutigkeiten sind, ist es oft schwieriger, weil man eben dann noch gebundener ist, dass man möglichst in beide Richtungen gehen kann. Das versucht man natürlich auch. Und das hatte man häufig in dem verbalen Schlagabtausch zwischen verschiedenen Figuren, was die einander an Repliken um die Ohren hauen und was jemandem dazu einfällt, um sich auch aus der Affäre zu ziehen. Es sind ja oft auch heikle Situationen, gerade wenn gesellschaftlich eine Kluft ist zwischen zwei Beteiligten und der in der schlechteren Position ist, für den kann das gravierende Konsequenzen haben. Wenn dort jemand den richtigen Ton trifft vom Witz her, bringt er auf einmal den anderen zum Lachen und es geht wieder. Also das ist durchaus noch ein bisschen mehr als jetzt nur Karlauern oder ein einigermaßen freier Witz wie bei uns. Das hat Folgen und die müssen da sehr genau abwägen. Finde ich auch spannend. Und das sind alles, wie man heute sagt, Skills. Diese sprachliche Kompetenz auch gerade von Leuten ohne größere Bildung, ist beeindruckend.
Luis Rubi hat das Dekameron von Giovanni Boccaccio neu übersetzt. Eine seiner Lieblingsgeschichten findet sich in den Novellen des Sechsten Tages und wird von Panfilo erzählt. Eine der Figuren, ein großer Künstler aus dem Spätmittelalter, der Maler und Baumeister Giotto di Bondone oder einfach nur Giotto. Hier begegnet er einem Juristen und Stadtpolitiker aus Florenz. Es liest Christian Baumann.
Als Neifile schwieg, indes die Damen an Kikibios Antwort großes Vergnügen gefunden hatten, sprach Panfilo auf Geheiß der Königin wie folgt: Teuerste Damen, so wie das Schicksal unter niederen Künsten zuweilen größte Schätze an Tugend versteckt, wie Pampinea uns vorhin gezeigt hat, geschieht es auch häufig, dass sich unter den hässlichsten menschlichen Formen, von der Natur verborgen, staunenswerte Begabungen finden. Dies trat bei zweien unserer Mitbürger deutlich zutage, von denen ich euch kurz erzählen möchte. Denn der eine, Messer Forese da Rabatta, war zwar von gedrungener, unförmiger Gestalt, mit einem platten, hundsnasigen Gesicht, so dass er noch im Vergleich zum Verwachsensten unter den Barunci als Ungestalt erschienen wäre, verfügte jedoch über so ausgezeichnete Gesetzeskenntnis, dass er vielen tüchtigen Männern als wandelnder Bücherschrank des bürgerlichen Rechts galt. Der andere wiederum, der Giotto hieß, war eine derart herausragende Begabung, dass es in der Natur, der Mutter aller Dinge und Wirkerin durch die stete Umdrehung der Himmel, nichts gibt, was er nicht mit Griffel und Feder oder mit dem Pinsel ihr derart ähnlich wiedergegeben hätte, dass es nicht etwa als ähnlich erschienen wäre, sondern als die Sache selbst. Und so findet sich in seinen Werken der Sehsinn des Menschen häufig getäuscht und hält für wahr, was nur gemalt ist. Und deshalb, weil er diese Kunst zurück ins Licht gerückt hat, die durch den Irrtum mancher über viele Jahrhunderte verschüttet worden war, solchen, die eher malten, um die Augen Unwissender zu unterhalten, als um dem Verstand der Weisen zu gefallen, ist er verdientermaßen eine der Leuchten von Florenz Ruhm zu nennen. Umso mehr, als er sich diesen Ruhm durch größte Bescheidenheit erwarb, auch hierin ein Meister für andere, und es stets ablehnte, Meister genannt zu werden. Besagter von ihm abgelehnter Titel verschaffte ihm umso größeren Glanz, als jene, die nicht an ihn oder an seine Schüler heranreichten, diesen begierig an sich rissen. Bei aller Größe seiner Kunst war er von Gestalt und Aussehen um nichts schöner als Messer Forese. Aber jetzt komme ich zur Sache und erzähle. Messer Forese und Giotto hatten beide ein paar Landgüter im Mugello. Und als Messer Forese einmal hinausgeritten war, um nach dem Rechten zu sehen, zu jener Zeit des Sommers, da die Gerichte Urlaub machen, und wie es der Zufall wollte, auf einem jämmerlichen, geliehenen Klepper von dort zurückkehrte, traf er auf besagten Giotto, der seinerseits gerade von einem Besuch auf seinen Gütern nach Florenz zurückkehrte. Und da weder sein Pferd noch seine Ausrüstung besser war als die Messer Foreses, ritten sie wie alte Männer im Schritt zusammen weiter. Da geschah es, wie wir es im Sommer häufig erleben, dass ein plötzlicher Regen sie überraschte und sie, so schnell sie konnten, im Haus eines Bauern Zuflucht suchten, den sie beide kannten und schätzten. Nachdem das Unwetter aber auch nach einiger Zeit keine Anstalten machte, aufzuhören, und sie noch bei Tag in Florenz sein wollten, liehen sie sich von den Bauern zwei schäbige alte Umhänge aus grober Wolle, dazu zwei Hüte, vom Alter ganz abgewetzt, weil sich bessere dort nicht fanden, und brachen auf. Wie sie nun ein Stück geritten waren, mittlerweile klatschnass, und von den Spritzern, die ihre Klepper mit den Hufen aufwirbelten, reichlich von Schlamm besudelt, was bei niemandem zu einem ehrenvollen Auftritt beizutragen pflegt, klarte es ein wenig auf, und sie begannen nach längerem Schweigen sich zu unterhalten. Während Messer Forese beim Reiten Giotto zuhörte, der ein wundervoller Erzähler war, musterte er ihn von der Seite und von hinten und überhaupt von Kopf bis Fuß. Und als er alles so würdelos und unvorteilhaft fand, begann er zu lachen, ohne des eigenen Zustands zu achten, und sprach: »Giotto, wenn uns jetzt ein Fremder entgegenkäme, der dich noch nie gesehen hätte, glaubst du, er würde glauben, du seist der beste Maler der Welt, der du ja tatsächlich bist?« Da antwortete Giotto prompt:
Messere, ich nehme an, das nehme er an. So er mit einem Blick auf euch annehmen könnte, ihr hättet das ABC gelernt. Als Messer Forese das hörte, wurde er seiner Unbedachtheit inne und sah sich in derselben Münze bezahlt, die zur ihm verkauften Ware passte.
Eine schöne Schlagfertigkeit. Sie ist vielen der Figuren im Decameron von Giovanni Boccaccio zu eigen. Luis Rubi hat eines der großen Bücher der europäischen Literaturgeschichte neu übersetzt. Von ihm wollte ich auch wissen, wie er vorgeht bei der Arbeit. Kolleginnen und Kollegen von ihm fertigen erst einmal eine Arbeitsübersetzung an, mit verschiedenen Varianten. Es gibt für diese Rohfassung dann Bilder wie das vom Steinbruch. Auf dieser Grundlage entsteht dann die eigentliche Übersetzung. Wie ist das bei Luis Rubi?
Es ist recht ähnlich. Analog zum Steinbruch spreche ich bei der Rohfassung vom Steine schleppen, was beschwerlich ist. Mir wäre es lieber manchmal, das anders zu sehen, ein anderes Bild dafür zu finden. Aber tatsächlich habe ich den Eindruck, man muss dieses Material wie Rohmaterial erstmal in die eigene Sprache tragen. Es ist ja bereits bearbeitet auf Italienisch, aber auf Deutsch gehört es neu bearbeitet. Und man lernt es erst kennen. Man lernt das Gewicht des Materials kennen, die Oberfläche. Es ist eine Analogie natürlich nur, ne? Aber diese Steine, es gibt ja viele Arten von Stein. Ist es ein brüchiger Stein? Ist der scharfkantig? Ist der einer, der eine polierte Oberfläche haben wird? Ist es Marmor kostbar oder eher vielleicht ein Allerweltstein? Und im Lauf von dem großen Text verändern sich die Materialien. Und bei einer Rohfassung, finde ich, geht es wirklich darum, dieses Gefühl zu finden. Teilweise analysiert man oder sieht Schwierigkeiten an bestimmten Stellen, entwirft schon Varianten. Auch bei mir stehen in der Rohfassung viele Sachen nebeneinander. Ich versuche mir Spuren zu legen. Beispielsweise an dieser Stelle, für die ich keine Lösung habe, will ich auf Folgendes achten. Oder hier dieser Satz ist total unmöglich, ist halt ein Kürzel, dass ich auf den Satzbau achten will und solche Sachen mehr. Also es ist eine Vorbereitung eigentlich des Materials, um dann später in mehreren Durchgängen das zu überarbeiten, nach und nach die einzelnen Probleme zu lösen und die großen Linien umzusetzen nach Möglichkeit, die ich vielleicht am Anfang schon mir zurechtlege und die sich mit der Zeit aber auch entwickeln. Und zum Schluss hin geht es immer darum, wie klingt das? Und bei diesem Text ganz speziell und deswegen eben auch das laute Lesen.
Und überhaupt das Übersetzen für Sie auch vielleicht sehr gut zu vergleichen mit dem Hinhören, dem Zuhören, also neu übersetzen, so schreiben Sie eben auch in einem Essaygespräch, heißt, einen neuen Satz Ohren an einen Text zu halten, wie an eine Wand, an der man lauscht. Was heißt das für das Übersetzen? Ich finde es ein schönes Bild.
Der neue Satz Ohren im Vergleich oder sagen wir im Verhältnis dazu, dass gewissermaßen jeder und jede Übersetzer oder Übersetzerin, die an den Text herantreten, bringen ihre eigenen Ohren mit, ihr eigenes Feingefühl, Sprachgefühl, aber auch was sie dem Text ablauschen können an vielleicht nicht ganz offensichtlichen Bedeutungen und Dimensionen, ob an einzelnen Textstellen oder im Ganzen. Deswegen sind auch Neuübersetzungen weniger eine Korrektur des Vorhandenen, sondern eine Art von Ergänzung und weiterer Blick darauf. Hoffentlich auch so, dass es dann eben das Publikum anders sehen oder hören kann, was man da findet. In meinem Fall eben das Bild von den Ohren, weil es halt ein Text ist, der mir so sehr über den Klang begegnet. Aber auch, weil ich finde, es geht um eine Aufmerksamkeit. Insofern sind es auch nicht nur die Ohren, sondern es ist wirklich die Wahrnehmung im Ganzen. Und wenn man allmählich durch die Probleme hindurchgegangen ist, an denen man irgendwie, sei es mit der Intuition oder mit dem analytischen Instrumentar und mit seinen sprachlichen Mitteln arbeitet, dann wieder die Wahrnehmung aufzumachen und zu sagen, okay, was ist denn die ganze Geste? Auf Satzebene ist es manchmal, es ist kein Problem von dem einzelnen Wort, sondern es ist eine Sequenz. Was macht denn der, der da spricht mit diesem Satz? Ja? Und wenn man das auf Deutsch machen wollte, wie würde sich das anhören? Ist das wirklich so eine Geste? Hat das diese Art von Impact? Und auf der anderen Seite wirklich den ganzen Text versuchen zu hören und ein Gefühl dafür zu bekommen, von einer bestimmten Art von Stimmigkeit. Ich denke nicht, dass ein großer Text nur eine Art von Stimmigkeit hat, aber jede Übersetzung sollte auch eine bestimmte haben und in sich stimmig sein. Ja? Da hört man dem Original zu, da hört man irgendwann mal auch dem werdenden eigenen Werk zu und denkt, man sollte immer wieder versuchen, sich auf die Spur zu kommen und sich nicht ablenken zu lassen, zu sehen. Frank Heibert, ein Kollege, hat diesen kuriosen Satz irgendwann formuliert, kill your darlings, Also manchmal gefällt einem was wahnsinnig gut, was man denkt, an irgendeiner Stelle machen zu können. Aber dann merkt man, man schießt übers Ziel hinaus oder es passt vielleicht nicht zu dem, was man im Ganzen versucht hat zu machen. Da muss man auch wieder Abstand davon nehmen können. Und auf der anderen Seite hat man vielleicht Darlings, die sind genau die richtigen. Und das sind die, mit denen man durch den Text gehen kann von Anfang bis zum Ende.
Also auch ein beständiges Ringen oder eben, wie Sie das auch so schön beschreiben, Dancing About Literature mit einem anderen Bild. Und überhaupt spielt das Hören bei der Arbeit auch eine große Rolle. Sie empfehlen auch Musik, die Sie begleitet hat, während der Arbeit zum Ende gefragt. Auf diesen großen Text blicken, den wir nun eben in Ihrer großen Übersetzung wieder neu, auf welche Weise auch immer, entdecken können. Was würden Sie sagen, was kann uns dieser Text im Abstand der Zeit heute auch eröffnen?
Ich komme nochmal zurück auf das Stichwort Heiterkeit. Der Text kann uns eine Lebenskunst eröffnen. Oder vielleicht auch nur den Versuch eröffnen, eine zu finden und selber zu entwickeln. Und zwar nicht allein, sondern mit anderen. Mit denen, die um einen rum sind und mit denen man vielleicht Affinitäten hat. Das Glück, das sicherlich unter den 10 Personen dort der Fall ist, wofür man Geduld und Einfallsreichtum braucht und sprachliche Kreativität, gesellige Kreativität, wenn es sowas gibt, sodass es hoffentlich, wie auch bei der Übersetzung, nicht nur ein Ringen wird, sondern auch ein Tanzen.
Luis Rubi aus München im Gespräch über seine Übersetzung von Giovanni Boccaccios Decameron, erschienen im Manesse Verlag. Die Liebe ist ein großes Thema in den Novellen, die sich 7 Frauen und 3 Männer reihum erzählen während der Pest in Florenz, der Zeit des Todes. Und so wollen wir auch eine Geschichte über die Liebe hier vorstellen, über Eifersucht und ihre Folgen. Die 4. Novelle des 7. Tages, erzählt von Lauretta und hier gelesen von Laura Mehr.
So wie der König merkte, dass Elissas Geschichte zu Ende war, wandte er sich Lauretta zu, um sie weitererzählen zu lassen, und diese begann unverzüglich wie folgt. »O Amor, wie zahlreich und wie vielfältig sind deine Kräfte, wie zahlreich die Ratschlüsse, wie zahlreich die Vorkehrungen. Welcher Philosoph, welcher Künstler konnte oder könnte je diese Eindrücke, diese Einblicke, diese Einsichten erbringen, die du sogleich gewährst, wenn einer deinen Spuren folgt? Gewiss kommt jedes anderen Weisheit gegenüber der deinen zu spät, wie sich anhand der vorangegangenen Erzählungen sehr gut begreifen lässt. Denen will ich nun, liebreiche Damen, eine hinzufügen, die von einer recht schlichten Frau ins Werk gesetzt wurde, so dass ich nicht weiß, wer sie ihr hätte eingeben können, wenn nicht Amor höchstpersönlich. Es lebte also einst in Arezzo ein reicher Mann namens Tofano. Dem wurde eine wunderschöne Dame zur Frau gegeben, die Monna Gitta hieß und der er, ohne zu wissen warum, bald eifersüchtig zu begegnen begann, was in ihr Unmut auslöste, als sie es merkte. Nachdem sie ihn mehrfach nach dem Grund seiner Eifersucht befragt hatte, worauf er nichts anzuführen wusste als allgemeine und unbrauchbare Erklärungen, kam der Dame in den Sinn, ihn an dem Übel sterben zu lassen, vor dem er sich grundlos fürchtete. Und da sie bemerkt hatte, dass ihr ein junger Mann aus offenbar guter Familie schöne Augen machte, begann sie diskret, sich mit ihm ins Einvernehmen zu setzen. Als die Dinge zwischen den beiden so weit fortgeschritten waren, dass nichts anderes mehr fehlte, als den Worten Taten folgen zu lassen, überlegte die Dame, wie sie auch dazu eine Möglichkeit finden könnte. Und da ihr, neben anderen schlechten Angewohnheiten ihres Mannes, aufgefallen war, dass er gerne trank, begann sie ihn darin nicht nur zu bestärken, sondern ihn auch noch häufig mit List und Tücke dazu aufzufordern. Darin wurde sie so geübt, dass sie ihn so gut wie immer, wenn ihr danach war, dazu anstiften konnte, sich bis zur Besinnungslosigkeit zu besaufen. Wie sie ihn nun recht betrunken sah, brachte sie ihn zu Bett und traf sich ein erstes Mal mit ihrem Liebhaber und setzte dies anschließend gefahrlos fort, wobei sie solches Zutrauen in seine Trunkenheit fasste, dass sie nach einiger Zeit nicht nur wagte, sich den Liebhaber nach Hause kommen zu lassen, sondern manchmal auch einen Großteil der Nacht bei ihm verbrachte, wohnte er doch nicht weit entfernt. Während nun die verliebte Dame es weiter auf diese Weise hielt, geschah es, dass dem glücklosen Ehemann allmählich auffiel, wie selten sie ihm Gesellschaft leistete, wenn sie ihn zum Trinken überredete, weshalb er Verdacht schöpfte, dass die Dinge vielleicht so lägen, wie es tatsächlich der Fall war. Also, dass seine Gattin ihn betrunken mache, um ihren eigenen Gelüsten nachgehen zu können, während er schlief. Um dies gegebenenfalls beweisen zu können, gab er sich eines Abends, ohne tagsüber getrunken zu haben, in Wort und Tat als der größte Säufer aller Zeiten. Und da die Dame darauf hereinfiel und nicht glaubte, dass er noch mehr zu trinken bräuchte, um tief zu schlafen, half sie ihm rasch ins Bett. Danach verließ sie, wie üblich, das Haus und blieb bis um Mitternacht bei ihrem Liebhaber. Sowie Tofano nichts mehr von seiner Gattin hörte, stand er auf und ging zur Tür, verriegelte sie und stellte sich ans Fenster, um die Rückkehr der Dame abzuwarten und sie dann wissen zu lassen, dass er ihr Vorgehen durchschaut habe. Dort verharrte er, bis seine Gattin wiederkam und, als sie sich ausgesperrt fand, über die Maßen getroffen, versuchte, die Haustür mit Gewalt zu öffnen. Nachdem Tofano das eine Zeit lang mit angesehen hatte, sagte er: »Du mühst dich vergeblich, Frau. Hier kommst du nicht mehr rein. Geh dorthin zurück, wo du den Abend über gewesen bist, und sei gewiss, dass du bei mir keinen Einlass finden wirst, bis ich dir, ob dieser Sache vor deinen Verwandten und der gesamten Nachbarschaft, die Ehre angetan habe, die dir zukommt.« Die Dame begann, ihn um Gottes Liebe willen zu bitten, dass er ihr aufmachen möge. Sie komme nicht, woher er glaube, sondern von einem Treffen bei einer Nachbarin. Denn die Nächte seien so lang und sie könne nicht die ganze Zeit durchschlafen und auch nicht alleine zu Hause wachen. Doch all ihre Bitten halfen ihr nichts. Denn dieses Rindvieh war wirklich entschlossen, alle Bewohner von Arezzo zu ihrer beider Schande wissen zu lassen, wovon noch niemand wusste. Als die Dame sah, dass ihr Bitten vergebens war, verlegte sie sich aufs Drohen und sprach: »Wenn du mir nicht aufmachst, dann sorge ich dafür, dass du der unglücklichste Mensch von der Welt wirst.« Worauf Tofano erwiderte: »Was kannst du mir schon zuleide tun?« Die Dame, der Amor mit seinen Ratschlägen bereits den Verstand geschärft hatte, gab zurück: »Bevor ich die Schande erdulde, die du mir zu Unrecht antun willst, stürze ich mich lieber in den Brunnen dort drüben. Wenn man mich dann tot findet, wird jeder glauben, dass mich du Trunkenbold hineingeworfen hast. So wirst du entweder fliehen und in der Verbannung leben müssen und dabei alles verlieren, was du hast, oder es wird dir der Kopf abgeschlagen, als meinem Mörder, der du wahrhaftig gewesen sein wirst.« Trotz dieser Worte ließ sich Tofano nicht von seiner törichten Ansicht abbringen, weshalb die Dame sagte: »Na schön, ich kann nicht länger ertragen, wie du mich quälst. Gott möge es dir vergeben. Lass du meinen Spinnrocken richten, den ich dir hinterlasse.« Mit diesen Worten ging sie zum Brunnen. In einer so dunklen Nacht, dass zwei Leute, die sich auf der Straße begegneten, einander kaum hätten sehen können. Dort hob sie einen gewaltigen Stein auf, der neben der Öffnung lag, rief: »Gott, vergib mir!« und ließ ihn in den Brunnen plumpsen. Als der Stein auf dem Wasser aufschlug, tat es einen gewaltigen Schlag. Und da glaubte Tofano tatsächlich, sie habe sich in den Brunnen gestürzt, weshalb er auf der Stelle zu Eimer und Seil griff und, so schnell es nur ging, aus dem Haus stürzte, um ihr zu Hilfe zu kommen. Die Dame, die sich neben der Haustür versteckt hatte, lief, sobald sie ihn zum Brunnen rennen sah, ins Haus und sperrte sich ihrerseits ein. Und dann trat sie ans Fenster und sagte: »Das Wasser gehört in den Wein gemischt, wenn man ihn trinkt. Nicht erst später in der Nacht.« Als Tofano das hörte, sah er, dass er genarrt worden war, und begann, als er die Haustür verschlossen fand, nach seiner Frau zu rufen, sie solle ihm aufmachen. Die aber hörte auf, so leise zu sprechen wie bisher, und schrie stattdessen fast: »Beim Kreuz Gottes, du lästiger Saufkopf! Du kommst mir heute Nacht nicht ins Haus! Ich kann deine Zügellosigkeit nicht länger ertragen! Ich muss wohl wirklich alle wissen lassen, was für einer du bist und um welche Stunde du mir nach Hause kommst.« Da fing auch Tofano an, sie wütend zu beschimpfen und zu schreien. Als die Nachbarn den Lärm vernahmen, verließen sie ihre Betten und beugten sich, Männer und Frauen gleichermaßen, aus ihren Fenstern, um zu fragen, was denn los sei. Die Dame erklärte schluchzend: »Dieser böse Mensch kommt abends betrunken nach Hause oder schläft im Wirtshaus ein und findet erst um diese Zeit wieder heim. Ich habe das ja lange erduldet, aber es hat mir nichts geholfen. Und jetzt ertrage ich es nicht länger. Darum habe ich ihn ausgesperrt, um ihn zu beschämen und zu sehen, ob er sich endlich bessert.« Das Rindvieh Tofano brachte seinerseits vor, was tatsächlich geschehen war, und stieß wilde Drohungen aus. Die Dame sagte zu ihren Nachbarn, »Da seht ihr, was für ein Mann das ist. Was würdet ihr sagen, wenn ich draußen auf der Straße stünde, wie er jetzt? Und er wäre im Haus, so wie ich? Bei Gott, ich fürchte, ihr würdet glauben, dass er die Wahrheit spricht. Da könnt ihr mal sehen, wie es um seinen Verstand bestellt ist. Der behauptet tatsächlich, ich hätte getan, was er wohl selbst getan hat. Er dachte wohl, er kann mich erschrecken, indem er irgendetwas in den Brunnen wirft. Gäbe Gott, er hätte sich selbst hineingeworfen und wäre ertrunken. Da hätte er den Wein, von dem er mehr als genug gehabt hat, recht ordentlich verdünnt.« Die Nachbarn, Männer wie Frauen ausnahmslos, fingen an, Tofano zu tadeln, ihm die Schuld zu geben und ihn für das zu beschimpfen, was er gegen seine Frau vorbrachte. Und in kurzer Zeit hatte sich das Gerücht so weit in der Nachbarschaft verbreitet, dass es bis zu den Verwandten der Dame vordrang. Als diese kamen und von diesem und jenem Nachbarn hörten, was vorgefallen sei, knöpften sie sich Tofano vor und verabreichten ihm eine solche Tracht Prügel, dass er kaum noch einen heilen Knochen im Leib hatte. Dann gingen sie ins Haus, nahmen die Sachen der Dame und kehrten mit ihr in ihr eigenes Haus zurück, nachdem sie Tofano noch Schlimmeres angedroht hatten. Tofano, der übel zugerichtet war und erkannte, dass ihn seine Eifersucht zu nichts Gutem geführt hatte, war seiner Frau jedoch sehr zugetan. Also suchte er sich ein paar Freunde als Vermittler und schloss nach langen Bemühungen Frieden mit ihr, so dass die Dame, nachdem er ihr versprochen hatte, nie wieder eifersüchtig zu sein, wieder nach Hause kam. Zudem erlaubte er ihr, alles zu tun, wonach ihr der Sinn stehe, solange sie es so geschickt anstelle, dass er davon nichts mitbekäme. So wurde er, wie ein dummer Bub, erst aus Schaden klug. Es lebe die Liebe, es sterbe die Geldgier, es lebe unsere gesellige Runde.
Es lebe die Liebe. Giovanni Boccaccio, De Cameron. Laura Mehr und Christian Baumann lasen aus der Neuübersetzung von Luis Rubi. Regie Irene Schuck, Technik Wolfgang Lösch. Die neue Übersetzung des De Cameron ist im Manesse Verlag erschienen. Mit dessen freundlicher Genehmigung dürfen wir die Lesung hier präsentieren im Podcast Buchgefühl, heute mit einem der großen Bücher der europäischen Literaturgeschichte. Ich bin Nils Beindker. Danke fürs Zuhören.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor Ihnen aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek.